Hallo und herzlich willkommen. Christian Garbe begrüßt Sie zum Sonntagseinwurf. Heute an einem besonderen Tag. Es ist der 31. Oktober. Einerseits der Reformationstag, aber heute Abend gibt es noch ein anderes Fest, was seit neuestem gefeiert wird, Halloween. Beides hat irgendwas mit Religion zu tun, aber darüber möchte ich mit Ihnen heute gar nicht sprechen. Ich möchte mit Ihnen eher darüber nachdenken, was ist eigentlich durch die Reformation hier in unserer Heimat geschehen, also Thüringen. Das ist der Ursprung dieser reformatorischen Ideen, die schließlich um die ganze Welt gingen. Und hier auf unserer Wartburg hat Martin Luther angefangen, die Bibel zu übersetzen, das Neue Testament. Was hat das eigentlich bedeutet? Und Sie haben die Musik vielleicht erkannt. Das war eine Richard Carr über das Thema Ein feste Burg ist unser Gott. Das hat Johann Ulrich Steigleder komponiert, ein Zeitgenosse Martin Luthers. Und dieses Lied Ein feste Burg ist unser Gott ist ja schon so eine Art Hymne der Reformation gewesen. Man hat es gesungen, um sich abzusichern, um das Gemeinschaftsgefühl zu erleben, um zu wissen, jawohl, die anderen, die das auch singen, die sind von diesem Geist beseelt. Es war ein Geist des Umbruchs. Etwa das, was wir heute auch erleben, wo alte Werte brüchig werden. Man feiert es zwar noch, man hat es noch, aber wir wissen ganz genau, die Gesellschaft muss sich verändern. Und so war das damals auch. Die Gesellschaft musste sich verändern. Es gab andere, die das mit Gewalt versucht haben. Martin Luther war ein Intellektueller. Er war aber auch einer, der getrieben war. Diese Suche nach dem gnädigen Gott, wieso straft mich Gott, das war schon sehr extrem ausgeprägt bei Martin Luther. Ohne ihn wäre heute Deutschland oder vielleicht sogar Europa ein bisschen anders. Weiter hören wir von diesem Richard Carr über das Thema von Martin Luther, nämlich Ein feste Burg ist unser Gott.
Thank you.
Ja, man hörte in dieser Musik auch diese performanceartige Heiterkeit, die in der Reformation auch enthalten ist. Freilich, Luther war kein besonders humorvoller Mensch, er war ein Streitbarer, aber insgesamt war das eine große Bewegung und die tänzerischen Melodien, die mit dem Festeburg ist unser Gott zusammenhängen, können das auch hörbar machen. Martin Luther hat ja nicht nur die Kirche reformiert mit seinen Streitschriften, mit seinen Abhandlungen, wieder die und wieder dir, sondern er hat gleichsam nebenbei etwas ganz Großes erreicht. Und das zufällig. Wie wir wissen, er war auf dem Reichstag, übrigens schon zum zweiten Mal 1520, dort sollte er wieder seine Schriften widerrufen, aber das tat er nicht. Da gibt es diesen berühmten Spruch, der inhaltlich etwa das zeigt, wie Luther drauf war: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das heißt, Martin Luther war willens, seine Position zu vertreten, egal was daraus folgte. Und auf dem Rückweg, wo er für vogelfrei erklärt wurde, das heißt, er war eigentlich als Ketzer überführt. Und was mit Ketzern geschah, das wusste man aus der Kirchengeschichte allzu gut und auch Luther wusste das. Aber Friedrich der Weise hat ihn auf dem Rückweg gefangen gesetzt, gegen seinen Willen, und auf die Wartburg verbracht. Und man muss nicht glauben, dass das so der große Kick war für Martin Luther. Martin Luther war ein öffentlicher Mensch, er musste sprechen, er musste Zuhörer haben, er musste den Leuten ins Gesicht schauen. Das war seine Welt. Und auf einmal dort abgeschieden auf dieser Burg, die damals kein Touristenhighlight war, sondern einfach weit weg, dort noch ein Bart sich wachsen lassen musste, damit ihn niemand erkannte, das war eine Strafe ohnegleichen. Ein anderer Mensch hätte wahrscheinlich dann gedacht, okay, naja, dann bestellst du irgendwie ein paar gute Gläser Bier und hätte versucht, die Zeit irgendwie wohl oder übel zu überstehen, bis es draußen anders wurde und dann starb der Kaiser. Also da änderte sich draußen in der Welt auch etwas, aber nicht so Luther. Luther ist dort oben und was macht er? Er fängt an, sich zu beschäftigen mit dem, was er sowieso konnte und was er bei sich hatte. Er hat die lateinische Bibel bei sich gehabt und irgendwie hat er den Eindruck gehabt, nicht nur die Schriften müssten in Deutsch sein, die Streitschriften, wo er gegen Gott und die Welt gewettert hat, gegen den papistischen Gott wohlgemerkt, sondern er fing an, die Bibel zu übersetzen ins Deutsche. Nun muss man sagen, das ist mit Missverständnissen verbunden. Also Luther war überhaupt nicht der Erste, der die Bibel in Deutsch übersetzt hat, sondern es gab vorher Schriften, aber es war nicht verbreitet. Es war für Privatgebrauch gemacht. Luther war ein Mann der Öffentlichkeit und so wie seine vielen Streitschriften, das waren dünne Heftchen, so wie ein Heft von der Schule, also das waren kleine Pamphlete, die hat er überall verteilt, die wurden in Erfurt gedruckt, wurden woanders gedruckt. So war auch für ihn klar, die Bibel übersetzen ist jetzt nicht Selbstzweck, damit man es getan hat, damit man sagen kann, hier kannst du in Deutsch lesen, sondern gleichzeitig auch verbreiten. Also den Buchdruck hat er effektiv und optimal genutzt, sodass das Neue Testament in Deutsch auch sofort verbreitet wurde. Und das zweite Missverständnis, was sich mitunter mit Luther verbindet, heißt, ja, dadurch hatten die Menschen, die einfachen Menschen überhaupt die Möglichkeit, die Bibel kennenzulernen. Das kann man nicht ganz genau so sagen, denn die Bibel war durch die Gottesdienste, an denen alle Menschen im Unterschied zu heute teilnahmen, schon verbreitet. Also jeder wusste das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, jeder kannte die Kreuzigungsgeschichte, jeder kannte die Weihnachtsgeschichte, jeder kannte die Pfingstgeschichte. Das wurde schon immer wieder erzählt und es war eigentlich ein allgemeines Wissen. Der Nachteil war nur, dass das, was in der Kirche verbreitet war, war an die Perikopen gebunden, also an die standardisierten Lesungen, die bis zum heutigen Tag in der Gottesdienstordnung bei den katholischen Priestern strenger, bei den evangelischen etwas lockerer vorgeschrieben oder empfohlen sind. Und das ist nur ein kleiner Bruchteil der Bibel. Das ist ausgewählt, das hat liturgische Traditionen, aber immer wieder hört man die gleichen Geschichten. Beim Erntedankfest hört man immer die Geschichte vom reichen Kornbauer, kannte natürlich damals auch jeder. Und Luther, seine Entdeckung war, es muss doch in der Bibel viel, viel mehr geben, das müsste unter die Leute. Thank you. Orgelmusik von Friedrich Zipp war das, einer, der im 20. Jahrhundert lebte und auf eine ganz moderne Art und Weise auf der Orgel heiter improvisiert hat. Übrigens an der Orgel sitzt heute für uns Hans Hirsbrunner aus Burgdorf in der Schweiz. Und wir sind bei Martin Luther. Diese rein zufällige Gelegenheitstätigkeit, die Bibel zu übersetzen, brachte einen unglaublichen Erfolg. Also 1522 übersetzte er das Neue Testament. Nach nur 3 Jahren, 1525, gibt es bereits 130 Auflagen. Und man kann so ein bisschen ausrechnen, wie viele Menschen in Deutschland das erreicht hat. Man vermutet, dass es etwa ein Drittel der lesekundigen Deutschen damals gewesen sind. Das ist ein Erfolg, den man ganz, ganz selten hat. Vielleicht mit den Beatles vergleichbar, der ihm nur über die ganze Welt verbreitet worden sind. Auf einmal zeigt sich, da hat er was ganz richtig gemacht. Nicht die Streitschriften gegen alle möglichen Abartigkeiten haben diese Verbreitung erreicht, sondern die Bibel. Und jetzt kommt das Zweite dazu. Martin Luther hatte ja nicht sein Leben begonnen mit dem Ziel, ich will mal die Bibel übersetzen. Da hätte er nämlich Hebräisch gelernt. 3/4 der Bibel ist in Hebräisch geschrieben und Hebräisch ist eine Sprache, die, wie Martin Luther immer mal bedauert hat, er leider nicht könne. Das war nicht sein Ziel, sondern nur dieser Zwangsaufenthalt auf der Wartburg hat dazu geführt, dass er das Schriftchen runtergegeben hat und tatsächlich, sie haben es alle gedruckt, weil sie gemerkt haben, das ist so interessant, was in der Bibel steht. Da ist ja viel mehr, als was uns die Pfarrer Sonntag für Sonntag, allerdings in Latein, das noch dazu gerechnet, gepredigt haben. Aber diese Verbreitung der Bibel machte Martin Luther über Nacht zu einem berühmten Mann. Und diese sächsische Kanzleisprache, die er verwandt hat, weil er eben aus Sachsen kam, aus Alsleben, Mansfeld, Erfurt, Wittenberg, das sind so seine Stationen, also alles hier, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, das ist die Sprache, die offensichtlich dann nach und nach alle Menschen in Deutschland verstanden haben. Das ist das Neue in dieser Entwicklung. Ursprünglich jeder hatte seinen Dialekt und die Sachsen konnten sich mit den Niedersachsen kaum verständigen, die Bayern nicht mit den Mecklenburgern. Das waren damals kleine Staaten, kleine Fürstentümer. Jeder hatte ihre eigenen Grenzen, jeder hatte die eigene Sprache und eine gesamtdeutsche Entwicklung in dem Sinne gab es überhaupt nicht. Es gab den Kaiser, aber der war mehr an seinem Verhältnis zu Rom interessiert als an einer Einheit Deutschlands. Und wir wissen ja auch, wie viele Jahrhunderte das noch gedauert hat. Aber das Große von Martin Luther, niemand hatte in dieser Verbreitung die deutsche Bibel hergestellt. Und dadurch ist Deutschland zu einem einheitlichen Sprachgebiet geworden. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wenn das nicht gewesen wäre, wären wir vielleicht heute noch die Kleinstaaten. Oder wir hätten auch kein Volk, der, wie es manchmal heißt, da Dichter und Denker werden können mit Goethe und Kleist und Hölderlin und Schiller. Auch wieder hier so in der Mitte Deutschlands angesiedelt, die haben darauf aufgebaut, dass die Menschen in Deutschland weitgehend eine Sprache sprachen. Wir reden von Luthers Bibelübersetzung und die hätte sich nicht in diesem rasanten, ja explosionsartigen Tempo verbreiten können, wenn Luther nicht eben ein Sprachgenie gewesen wäre. Er hat nicht die Bibel aus dem Lateinischen oder Griechischen Wort für Wort ins Deutsche übersetzt, wie das schon viele vor ihm getan hatten, sondern er hat versucht, diesen Wortsinn zu finden und war so frei und, muss man auch sagen, so von sich selbst überzeugt, er wusste, er kann es richten, dass er oft abgewichen ist. Und gerade dort, wo er frei übertragen hat, wo er Sinnbilder gefunden hat, da hat er die deutsche Sprache geprägt. Aus seiner Bibel kennen wir Sprichworte wie Perlen für die Säue werfen oder das Buch mit 7 Siegeln oder man muss die Zähne zusammenbeißen oder posaunt etwas aus oder man ist ein Herz und eine Seele, wir bauen auf Sand, der Wolf im Schafspelz, der große Unbekannte, selbst das sind Formulierungen von Martin Luther, erstaunlich 1520, 1525 gemacht. Die Sprache hat sich weiterentwickelt und immer noch ist es für uns klar verständlich. Das hat Luther ausgezeichnet. Ich glaube, dass er ein ganz, ganz einmaliges Sprachgenie war, der in der Lage war, das, was in den biblischen Texten sehr verklausuliert, auch manchmal sehr verkürzt steht, so in die deutsche Sprache, in das damalige Hochdeutsch, das Sächsische zu übertragen, dass es stilprägend war bis zur heutigen Zeit. Und Martin Luther wurde ja älter und irgendwann war die Reformation so, dass es einige Fürstentümer gab, die eben evangelisch waren und Luther war mit denen gut befreundet. Und er hat in der zweiten Hälfte seines Lebens, man sagt, das sei der späte Luther, nicht mehr neue Ideen entwickelt, sondern hat versucht, die alten Ideen umzusetzen, indem er dafür gesorgt hat, dass Strukturen entstanden. Und eine der wichtigsten Strukturen ist auch, hat wieder mit Sprache zu tun, das ist die Bildungsstruktur. Luther hat dafür gesorgt, dass die Kommunen, die Städte und Gemeinden Armenschulen hatten und dass sie einen armen Kasten hatten. Es gab schon früher natürlich Schulbildung. Es waren die Lateinschulen der Klöster oder von besonderen Institutionen, aber es war nicht diese breite Bildungsoffensive, die Martin Luther reingebracht hat. Und wenn man schon so eine Bibel übersetzt und sagt, das ist jetzt das Buch, woran man eigentlich sich die Sprache, die Kommunikationsfähigkeit schulen kann, dann ist es natürlich sehr toll, wenn der gleiche Mensch noch dafür sorgt, und zwar, das hat er getan bis zum Ende seines Lebens, dass diese Sprache auch gelernt wird. Da sind wir ganz nah wieder in der heutigen Zeit an Pisa dran. Wenn man Luther fragen würde, was wäre heute das Wichtigste, der würde wahrscheinlich sagen, die Kommunikation und die Bildung. Denn das, was er hinterlassen hat, ist prägend gewesen. Natürlich die theologischen Änderungen, die Reformationen, die eben in der Theologie stattgefunden haben durch Martin Luther, sind längst auch Geschichte. Das heißt, sie sind umgesetzt. Auch die katholische Kirche hat da im Tridentinum bald nachgezogen. In mancher Hinsicht andere Dinge sind noch immer offen, zum Beispiel die Gleichberechtigung der Frau, die Martin Luther in fantastischer Weise auch eine Symbolhandlung dadurch in die Welt gebracht hat, dass er die Nonne, eine Adlige, die Katharina von Bora geheiratet hat, die seine Frau oder eigentlich sein Herr Käthe war. Martin Luther war einer, der wusste, es reicht nicht aus, gut zu sein, sondern die Leute müssen es auch erfahren. Was hat er noch getan? Er hat diese Kommunikation, diese deutsche Sprache auch benutzt, um Frieden zu stiften. Er war ja völlig dagegen, dass Münzer, der zur gleichen Zeit lebte und mit Gewalt eine neue Zeit anbrechen lassen wollte, dass er das tat, hat scharf dagegen kritisiert, aber hat auch im Verborgenen Menschen beraten, auch die Grafen von Mansfeld, die gerade wieder einen Streit hatten, der kriegerisch gelöst werden sollte. Und Luther reist von Wittenberg bereits todkrank dahin, um diesen Streit zu schlichten, um mit den beiden noch einmal zu reden und zu überlegen, wie kann man da rauskommen. Luther hat gewusst, mit Gewalt erreicht man das nicht, obwohl er seine Sprache sehr gewaltig war, sondern eher mit List. Auch das kommt in seinem Lied vor. Aber das Wort List hat so bei uns einen negativen Beigeschmack. Ich würde eher sagen, mit der Klugheit, mit dieser Verbindlichkeit, mit dieser ganz offenen Kommunikationsstruktur, die Martin Luther auf eine einmalige Art und Weise gelebt hat und von der wir bis zum heutigen Tag noch profitieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Reformationstag heute, an dem Martin Luther im Jahr 1517 seine Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben soll. Ich verabschiede mich von Ihnen, sage Ihnen wie immer, bleiben Sie behütet, Ihr Christian Garbe. nun läuten die Glocken der St. Bartholomäuskirche in Wiehe den Sonntag ein.